Zunächst mal herzlichen Dank für die nette Einführung, die inhaltliche Einführung, aber glaube ich auch die Eintönung sozusagen auf das Thema. Und ich würde gern an zwei Punkten ansetzen, wo Herr Gögel angefangen hat, mich vorzustellen. Auf der einen Seite Widerstände. Sie werden sehen, dass das Widerstände-Thema sich durch den ganzen Vortrag so ein bisschen durchzieht. Und das Zweite, er hatte Sie aufgefordert, mal so ein bisschen in sich reinzuhören. Und ich würde Sie einladen heute zu einer kleinen Reise in die Wege des Wandels. Und ich würde gern beginnen. Ich gehe davon aus, die meisten von Ihnen sind irgendwie involviert in Veränderungsprozesse. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass hier vom Thema her relativ viele Leute sitzen, die Initiativen aktiv sind, die in ihren Unternehmen was anschieben, aus unterschiedlichsten Gründen Richtung Nachhaltigkeit was voranbringen wollen. Und ich würde Sie jetzt bitten, sich zunächst einen besonders viel Platz in ihrem Leben einnehmenden Veränderungsprozess vorzustellen und sich zunächst mal zu diesem Prozess vorzustellen, was ist das, was passieren soll, also das Was. Was wollen Sie, dass in diesem Prozess, wo Sie selber dabei sind als Akteur oder wo Sie als Leidender so einen Veränderungsprozess erleiden, was ist das Was, was soll passieren in dem Prozess? Das wäre sozusagen der erste Punkt, wo ich Sie bitten würde, mal kurz in sich zu gehen und nachzugrübeln. Dann würde ich Sie zweitens bitten, zu demselben Prozess sich ein Beispiel vorzustellen, wo Sie mit diesem Prozess und das, was Sie erreichen wollten, so richtig gegen die Mauer gelaufen sind, so gescheitert in der Sackgasse, besser geht's nicht. Was sind die Gedanken, die Ihnen, wenn Sie an diesen Zeitpunkt, an diesen Ereignis denken, was denken Sie? Und jetzt die Frage, was fühlen Sie, wenn Sie genau an diesen Zeitpunkt denken? Wie fühlt sich das an, dass man so richtig gegen die Wand gelaufen ist? So, und jetzt bitte ich Sie, aus demselben Prozess ein Beispiel zu nehmen, wo was vorwärts gegangen ist. Vielleicht auch nur ein Schrittchen, aber wo man einen Erfolg gehabt hat. Woran lag das denn, dass plötzlich ein Erfolg möglich wurde, wo man gar nicht dachte, dass es irgendwie einen Erfolg geben könnte? Was denken Sie, wenn Sie in diesen Zeitpunkt zurückdenken, wo der kleine Erfolg oder auch der größere Erfolg sich gezeigt hat? Und dann, wie anders zu erwarten, natürlich auch die Frage, wie fühlt sich das an? Und wie ist der Unterschied zwischen dem, man ist direkt an die Wand gelaufen und dem, oh, da läuft was, da passiert was? Und über diesen Unterschied und wie man vielleicht den zweiten Fall so ein bisschen öfter ein bisschen breiter herstellen könnte, möchte ich heute mit Ihnen sprechen. Und ich würde Ihnen gern zunächst mal erzählen, wie ich überhaupt zu der Thematik komme. Ich komme ja, wie Herr Gögel schön dargestellt hat, aus der Breite der Nachhaltigkeitsdebatte. Man beschäftigt sich unglaublich viel mit dem, was soll denn passieren und was ist wichtig und was ist. Und ich hatte im Wuppertal-Institut einen Kollegen, und da kamen so Mitte der 90er Jahre immer ganz viele Initiativen zu uns und haben uns gefragt, sollen wir das machen, machen wir das und wie geht es? Also es kamen immer wieder unterschiedliche Akteure mit unterschiedlichen Ideen zu uns. Und weil ja Arbeiten auch Spaß machen muss und ich auch gern zocke, habe ich immer mit dem Kollegen gewettet, wird es was oder wird es nichts? Und es ist ein wirklich Kollege, der ganz, ein guter Kollege, der wirklich total viel gerissen hat. Aber ich habe die meisten Wetten gewonnen. Dann denkt man jetzt erst, na, wird an mir liegen, aber mein, was ich gerade geschildert habe mit dem Kollege, ist relativ schnell klar, daran liegt es wohl nicht. Ich habe angefangen, darüber nachzudenken, warum gewinne ich denn häufiger? Und es war ganz einfach, der Kollege hat es beurteilt, nach dem Kriterium, ist es eine sinnvolle Idee für den Weg Richtung Nachhaltigkeit? Und ich habe mir das natürlich auch überlegt, aber habe mir immer überlegt, kriegen die das hin? Setzen die den Prozess gescheit auf? Können die wirklich einen Erfolg draus machen? Also ich habe das von einem anderen Blickwinkel betrachtet. Da habe ich gedacht, naja, wäre vielleicht mal so interessant, sich damit zu beschäftigen. Habe dann so, sowas kriegt man ja nicht finanziert, finanziert ja kein Mensch sowas. Haben wir immer so ein Projekt, das ein bisschen angehängt, ein bisschen Deutsche Forschungsgemeinschaft, ein bisschen EU-Projekt, da kann man immer so ein paar Sachen unterbringen. Und naja, jedenfalls merkt man dann relativ schnell, es ist ein wahnsinnig kompliziertes Thema. Und da kommt man mit so ein bisschen Add-on, kommt man nicht so richtig weit. Und dann hat sich ergeben, dass ich die Möglichkeit hatte, auch die Zeit vor allem hatte zu habilitieren, da habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich das mal wirklich von der Pike auf, jetzt schaue ich mir das wirklich mal konzentriert an. Und ich habe angefangen, mir einfach mal anzuschauen, was die einzelnen Wissenschaften denn zu Erfolgsfaktoren von gesellschaftlichen Veränderungen sagen. Wirtschaftswissenschaften ist meine Heimatdisziplin. Was sagt die Politologie? Was die Sozialwissenschaften? Was sagt die Psychologie? Was sagt die Innovationsforschung? Was sagt die Diffusionsforschung? Was sagt die Systemforschung? So, das war der erste Teil. Und dann habe ich einfach das ergänzt um die Modelle, die jeder im Kopf hat. Die haben Sie auch im Kopf. Und das Experiment, was ich mit Ihnen am Anfang gemacht habe, hat einige von den Punkten nach angetönt, wie Sie sich vorstellen, wie Veränderungsprozesse sind. Und jeder hat so ein Modell im Kopf, ein implizites Modell, wie Veränderung glücken kann. Und ich habe dann Interviews geführt, auf der einen Seite mit interessanten Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, aber vor allem auch mit Leuten aus der Praxis, und es war ein unglaublich breites Spektrum. Da war im Prinzip der damalige Leiter von McKinsey Deutschland, genauso dabei wie der jetzige Präses der evangelischen Kirche in Deutschland, da waren Psychologen, da waren Minister und Ministerinnen sämtlicher Couleur, politischer Art, da war die Creme der Nachhaltigkeitswissenschaft, also ganz breit gefächert. Und das war mein ganzes Leben lang als Wissenschaftlerin das Interessanteste, was ich gemacht habe, weil ich unglaublich viel gelernt habe, was die Leute in ihren Modellen kondensiert hatten. Was ist denn geronnene Erfahrung in den Köpfen und den Herzen dieser Menschen? Und man sieht, wenn man sich die ganzen Modelle anschaut, wenn man sich anschaut, was aus der Wissenschaft ist, dass es eine Vielzahl von Erfolgsbedingungen gibt. Kleine, große, wichtige, unwichtige. Und ich habe versucht, aus diesem Material herauszukristallisieren, was sind die zentralen Erfolgsbedingungen für Veränderungsprozesse. Und man sieht, wenn man sich das anschaut, gewisse Muster, und die würde ich Ihnen heute gern vorstellen. So, und ich möchte beginnen mit den Herausforderungen, vor denen Akteure stehen, die Veränderungen voranbringen wollen. Also auch Sie, wenn Sie in den Veränderungsprozess voranbringen wollen. Also das Erste, was man braucht eine tragfähige Veränderungsidee und man braucht anschlussfähige Lösungsmöglichkeiten. Dann braucht man, um auf der menschlichen Seite zu sagen, man braucht Change Agents, also Leute, die das vorantreiben. Veränderungsprozesse sind widerständig, Gögel hatte darauf hingewiesen, also man braucht Leute, die sich damit beschäftigen, diesen Veränderungsprozess voranzubringen. Man hat eine Zielgruppe und weitere Akteure. Dieses Akteursfeld ist relativ breit. So, dann hat man aber auch noch den Veränderungsprozess, den man irgendwie professionell gestaltet bekommen muss. Und das Fatale ist, das Ganze ist auch noch eingebettet in den komplexen zeitlichen Zusammenhang, da muss man sich auch noch drum kümmern. Und blöderweise gibt es auch noch Rahmenbedingungen, die vielleicht auch einen Einfluss haben könnte, ob der Veränderungsprozess was wird oder nicht. Und in der Mitte kommt im Prinzip das Herausforderndste. Wir leben in keiner einfach strukturierten Welt. Das erleben Sie tagtäglich jeden Tag. Sondern wir leben in einer Welt, die komplex ist, die hochdynamisch ist, es ändert sich viel, die interaktiv ist, alle möglichen Akteure wirken zusammen und die systemisch vernetzt ist auch noch. Und die Schlussfolgerung von dem, was ich Ihnen vortrage, ist, verändern ist eine Kunst. Und damit sind wir wieder am Anknüpfungspunkt mit dem Beginn der künstlerischen Einlage. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, aber es ist eine Kunst, wo man auch Erfolgsbedingungen kennenlernen kann. Das würde ich Ihnen gern jetzt entlang dieser vier Pole gern vorstellen. Und beginnen werde ich mit den Change Agents, also die Menschen, die Veränderungen voranbringen wollen. Und da sind wir schon beim ersten Punkt mit den Widerständen. Wenn man sich nämlich anschaut, diese unverschämten Menschen, die einfach den Prozess, den man möchte, so behindern, und wenn man sich dann selber beobachtet, wenn man auf der anderen Seite mal in dem Prozess sitzt, wo man verändert werden soll, und dann stellt man plötzlich fest, dass dieselben Muster, die man bei den anderen immer so ganz furchtbar findet, bei einem komischerweise auch auftreten. Und insofern ist es einfach, glaube ich, eine entscheidende Erfolgsbedingung, dass man Widerstände für normal betrachtet, dass sie als wichtiger Bestandteil von dem Änderungsprozess verstanden werden und dass der einzige Unterschied zwischen den Change Agents und den Leuten als Zielgruppe, die man mitnehmen möchte, ein wesentlicher Punkt ist, man ist einfach einen Schritt voran schon. Und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, den man verstanden haben muss, der jetzt Interessengegensätze, da werden wir auch noch dazu kommen, natürlich nicht aufhebt, aber einen Teil des Problems, den man immer mit den Widerständen hat, auflöst. Das Zweite ist, was extrem wichtig ist, das Akteursnetzwerk ist relativ breit und man muss sich relativ gut drin bewegen können. Und eines der Schlüsselworte ist Würdigung. Und wir werden dazu noch kommen, wie so typische Muster sind in Veränderungsprozessen, da spielt Würdigung eine entscheidende Rolle. Und ich werde Ihnen noch vorstellen, die vier Promotorenrollen, die Change Agents ausfüllen müssen. Das ist eines der wenigen Sachen aus der Veränderungsforschung im wirtschaftlichen Bereich, die wirklich empirisch mehrfach gesichert sind und wirklich gut belegt sind. Das andere ist relativ viel, wir meinen das, aber nicht empirisch gesichert. Damit bin ich wieder bei der Psychologie der Veränderung. Und wenn man sich so einen Veränderungsprozess so typischerweise anschaut und sich die Psychologie anschaut, sieht man im Prinzip vier Bereiche. Man nimmt es wahr, man fängt an, es zu bewerten, man entscheidet sich und dann muss man das Verhalten auch noch ändern, weil eine Veränderung erst abgeschlossen ist, wenn sie wirklich im Verhalten konkret angekommen ist. Und jede Veränderung aktiviert meist das einfach in uns tief verankerte Reaktionsmuster, man fühlt sich verunsichert, man fühlt sich angegriffen und reagiert entsprechend. Und wenn Sie mal an den Veränderungsprozess zurückdenken, wo Sie sich nicht verändern lassen wollten, können Sie, glaube ich, viele von den Punkten, die ich Ihnen jetzt vorstelle, dann auch wieder erkennen. Man ist ja, kann zuerst mal erschrocken sein über diese Veränderungsidee und dann instinktiv sagen, ich weiß nicht, was für mich das bedeutet. Machen wir mal lieber nicht. Oder man kann im Prinzip sich nicht ernst genommen fühlen, weil der verändert wird, nicht ernst nimmt die gute Lösung, die man schon hatte. Warum ist es jetzt plötzlich falsch, was wir 20 Jahre gemacht haben, wo wir uns so hart erarbeitet haben? Oder, und das kennen Sie auch, wenn Sie Kinder haben, Kind soll ins Bett, gibt zwei typische Strategien. Entweder verhandelt man, was man noch vielleicht machen könnte und dann macht man das dafür. Oder es gibt eine Situation, wo man sagt, nee, das möchte ich jetzt gar nicht und dann gibt es Ärger und dann schaut man auch, ob die Eltern dann weich werden. Also typisches Repertoire, das wir alle kennen, alle anwenden, aber nicht wollen, wenn wir einen Veränderungsprozess gestalten wollen. Wenn man diese erste Stufe so hinter sich gebracht hat, kann man als Change Agent auch in der nächsten Stufe noch ziemlich generös scheitern, wenn man nämlich nicht wahrnimmt, dass oft in so Bewertungsphasen die Leute hin und her pendeln. Ja, könnte ich mir vorstellen. Nee, aber das spricht dagegen. Also diesen Prozess, man meint, ach, der war doch schon dafür und jetzt plötzlich ist der wieder dagegen. Was ist denn jetzt passiert? Also das ist auch ganz wichtig. Dann kommt man zu einer Entscheidung und dann, wenn die Entscheidung gefallen ist, sieht man die meisten Change Agents dann nicht mehr, weil man nämlich dann meint, ist doch entschieden, machen die Leute. Die Erfahrung zeigt, das machen sie nicht, sondern man muss erst den Umsetzungsprozess auch begleiten. Das heißt, man muss im Prinzip den Prozess so lang mitlaufen lassen, bis es in die Routinen der Menschen eingebunden ist. Das ist, glaube ich, so der Vierschritt der Veränderung, jetzt mal von psychologischer Seite aus betrachtet. Wie angekündigt, das Promotorenmodell, empirisch gut gesichert. Ein Promotorenmodell heißt nicht, dass Sie in jedem Veränderungsprozess vier Menschen brauchen, die diese Rollen spielen. Es können sein, dass zwei Rollen sich in einer Person bündeln oder eine Rolle von mehreren Personen wahrgenommen wird. Aber was Sie brauchen in jedem Veränderungsprozess, sind diese vier Rollen, die gespielt werden müssen. Ausgangspunkt ist die Fachpromotorenrolle. Sie brauchen jemanden, der von der Sache was versteht. Weil das ist die Basis, um was Vernünftiges initiieren zu können, um das entwickeln zu können und dann umsetzen zu können. Dann brauchen Sie jemanden, der für den Prozess auch Verantwortung zeichnet, der so ein bisschen von der Sache was versteht, aber auch so einen Prozess so führen kann, dann brauchen Sie Machtpromoteuren, nicht im Sinne der Alltagssprache, das heißt, das ist ein Fachterminus, das ist jetzt nicht jemand, der den Hammer hat, aber diese Person, die das Potenzial hat zu entscheiden, die Ressourcen zur Verfügung stellen kann, Geldressourcen, Zeitressourcen, die sozusagen den Veränderungsprozess wirklich entscheidend, also mit Entscheidungen initiieren kann und den Erfolg fördern kann. Und die vierte Promotorenrolle gibt es nicht in allen dieser Promotorenmodelle, ist aber auch relativ gut empirisch gesichert, da die Akteursfelder relativ breit und wirklich stark vernetzt sind, ist es gut, Leute an Bord zu haben, die sich mit so Umgehen in Akteursnetzwerken gut auskennen, weil das eine wichtige Qualifikation ist, die man für so einen Prozess braucht. So, jetzt switchen wir von der Ebene der Change Agents, so der Zielgruppe. Welche Zielgruppe nimmt man sich vor, wenn man den Veränderungsprozess gestalten möchte? Da ist es relativ wichtig, sich überlegen, welche Anschlussfähigkeit habe ich, also wo habe ich Kontakte zu Zielgruppen, wo kenne ich jemanden, wo habe ich aber auch Zielgruppen, mit denen ich noch überhaupt nichts zu tun habe, aber die vielleicht das interessant finden könnten. Also sich einfach zu überlegen, wo gibt es Anknüpfungspunkte vom Thema, wo gibt es Anknüpfungspunkte von den Personen, die im Prozess sind, und man muss sich natürlich auch relativ stark überlegen, was ist denn eine adäquate Zielgruppe. Wenn Sie mit 5 Menschen die Welt verändern wollen und alle Menschen adressieren wollen, wird das wahrscheinlich noch nicht so richtig was werden. Wenn Sie dann sagen, wir haben jetzt 5 Leute und wir haben eine kleine Gruppe in unserer Gemeinde, schaut das vielleicht schon anders aus. Und damit sind wir bei dem nächsten Punkt, der wichtig ist bei der Auswahl der Zielgruppe, aber auch der Auswahl der weiteren Akteure, die man einbindet. Man muss sich überlegen, mit möglichst kleinem Aufwand einen möglichst großen Effekt zu erzielen, weil man in seiner Begeisterung in der Regel dazu neigt, sich ein viel zu großes Feld vor die Brust zu nehmen, und dann hat man zu wenig Zeit, zu wenig finanzielle Ressourcen, zu wenig personelle Ressourcen. Die Leute gehen frustriert dann wieder aus dem Veränderungsnetzwerk raus, und man sollte im Prinzip, wenn man sich überlegt, was man macht, immer sich was ausdenken, wo man sagt, mit den Leuten schaffen wir das leicht, weil die Erfahrung zeigt immer, dass die Zeitaufwand, der finanzielle Aufwand immer höher ist, wie man sich gedacht hat. Also da lieber sich was zu Kleines vorzunehmen, dazu tun kann man immer noch was, als sich was zu Großes zu nehmen und sich dann einfach grundsätzlich zu frustrieren. Und damit bin ich bei wichtigen Qualifikationen angekommen, die Change Agents brauchen. Und das ist auch wie bei den Promotorenrollen. Wenn das, was ich Ihnen auf dieser und auf der nächsten Folie vorstelle, das ist kein Mensch. Das wäre sozusagen die eierlegende Wollmilchsau. Aber ich finde, man muss sich überlegen, wenn man so ein Team zusammenstellt, mit dem man was machen möchte. Man braucht im Prinzip für diese 5 Punkte, die ich Ihnen vorstelle, braucht man Leute, die dieses Feld abdecken. Als erstes braucht man Visionen. Man muss wissen, wo man hin möchte, und man muss so ein Gefühl haben dafür, was tut sich gesellschaftlich Neues, wo sind die interessanten Punkte, wo man ansetzen kann, wo tut sich was. Und dann muss man auch irgendwie so kreativ sein und im Prinzip das aufgreifen können. Als zweites braucht man Spaß an der Veränderung, und zwar wirklich grundlegenden Spaß an Veränderung, nicht nur Motivation, Engagement und Neugier und Lust auf Neues, sondern es geht darum, wirklich spontan zu sein und unverfroren zu sein und mal unbequeme Fragen zu stellen und sich dann natürlich auch nicht nur Begeisterung aussetzen zu müssen, sondern einfach zu sagen, ja, ich möchte es machen, und auch wenn es schwierig ist, dann habe ich Spaß dran. Damit eng zusammenhängt im Prinzip die Interaktionsfreudigkeit. Sie wissen alle, dass wenn eine Person, die ihnen zugewandt ist, die sie würdigt, dasselbe sagt wie eine, die so stieselig ihnen gegenüber sitzt, wird ihre Reaktion eine andere sein. Es ist ganz wichtig, wie im Prinzip interagiert wird. Und da geht es auf der einen Seite um das, was man selber ausstrahlt. Auf der anderen Seite aber auch, ist man bereit, auf die anderen einzugehen. Nimmt man auf, was von den anderen Leuten kommt, würdigt man die, greift man auf, wie die reagieren. Und was natürlich auch immer wichtig ist, so die ganze Frage, wie geht man mit Konflikten um, kann man das irgendwie? Oder sobald der erste Konflikt ist, fällt man dann aus der Rolle, und dann ist der schöne Interaktionszusammenhang auch weg, und Überzeugungs- und Durchsetzungsfähigkeit ergibt sich in dieser Konstellation dann daraus. Der nächste Punkt ist Wirkmächtigkeit. Und zwar geht es dann nicht nur darum, was man für Möglichkeiten hat. Und wir haben alle unglaublich viele Potenziale in uns, sondern es geht auch darum, wie wir die einschätzen. Schätzen wir ein, dass wir was verändern können? Ist es was, was für uns wichtig ist und was wir ausstrahlen können? Und da geht es natürlich auch darum, um sich wirkmächtig zu fühlen, muss man auch eine gewisse Frustrationstoleranz mitbringen. Weil Veränderungsprozesse haben Widerstände, Veränderungsprozesse brauchen lang, Veränderungsprozesse sind anstrengend. Und was auch wichtig ist und oft so ein bisschen zu kurz kommt, ist die Vorbildwirkung. Wenn man im Prinzip Wasser predigt, Wein trinkt, wird die Reaktion entsprechend sein. Und was immer klar ist, man braucht Fach- und Prozesswissen. Fachwissen ist, glaube ich, unstrittig. Prozesswissen ist ein ganz wichtiger Bereich, den man braucht. Und zu diesem Prozesswissen gehört auch was dazu, was die meisten Leute nicht dazu rechnen müssen, nämlich auch die Erkenntnis und das Wissen, am Prozess zu wissen, dass man gescheitert ist und dass man wirklich an die Wand gelaufen ist und daneben keine Tür ist, wo man durchkommt. Und dann auch mit diesem Scheitern umgehen können. Das ist auch eine wichtige Qualifikation, die man als jemand, der einen Prozess führen möchte, dann auch kennen muss. Damit bin ich bei dem I-Menschen fertig und switche zu den Ideen. Die Ideen sind natürlich ein ganz wichtiger Ausgangspunkt. Man braucht eine Idee, die Leute mitreißt. Das muss nicht alle mitreißen, aber einen erklecklichen Teil von Leuten muss das mitreißen. Und diese Veränderungsidee wird nicht auf alle passen, sondern die muss passen auf die Zielgruppe, die man hat, die muss passen auf die anderen Akteure, die man hat, es muss passen auf die Rahmenbedingungen und, das ist leider oft auch so, man muss sich auch überlegen, in welchem Zeitpunkt passt es rein, dazu aber später noch mehr. Und dann ist es wichtig, man braucht nicht nur eine Vision, sondern man braucht eine erste Idee, wie könnte es denn gehen, also nicht nur in den Wolken ist man, sondern auch ganz geerdet, so könnte es gehen. Und wichtig ist, dass man nicht schon die 100%-Lösung ausgetüftelt hat sich, sondern mit so einer 80%-Lösung reingeht. Das hat zwei wichtige Punkte, warum so eine 80%-Lösung wichtig ist. Erstens, man kann das Know-how, was bei der Zielgruppe ist, bei den weiteren Akteuren ist, einbinden, sie in den Prozess mitnehmen, was immer wichtig ist, um die Leute zu begeistern. Und das Zweite, was meist übersehen wird, ist es unglaublich frustrierend. Man hat eine tolle 100%-Lösung. Und jetzt finden diese Menschen das alle nicht so toll und wollen da noch was ändern. Also man tut sich selber auch keinen Gefallen, weil man auch nicht mehr weiterentwickeln kann, nicht mehr offen ist was, weil man hat so viel Zeit schon reingesteckt und so viel Herzblut. Jetzt wollen die das alle nicht. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, einfach sozusagen, na, jetzt haben wir eine 80%-Lösung und lass uns die wirklich gemeinsam weiterentwickeln. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Was man dabei aber immer im Auge behalten muss, man muss schon wissen, was die Vision ist und wo man hin möchte. Also man hat so einen Korridor, wo man hin möchte. Es gibt manchmal auch Prozesse, wo ganz klare Interessengruppen sind, die dann wo ganz anders hin müssen. Also da, man muss schon wissen, seine 80%-Lösung, die kippt nicht wieder so völlig in die andere Richtung. Und auch in diesem Fall gilt, wenn ich Widerständen entgegenstehe, gibt es in diesen Widerständen immer einen Teil Verbesserungspotenziale für die Idee zu entdecken. Es gibt natürlich auch ganz klare Interessen. Das muss man auch sehen, wo sind die Interessen? Und dann muss man sich überlegen, wie gehe ich denn mit diesen Interessen um? Und mit wem, mit welchen Akteuren kann ich denn meine Idee weiterentwickeln? Und wo tue ich mich mal so ein bisschen rumorganisieren und vielleicht zu späteren Zeiten wieder aufgreifen, diesen Faden. Dritter Kreis, Zeit. Zeit ist in Veränderungsprozessen unglaublich interessanter Aspekt, aber wenn man sich die Literatur ansieht, gibt es fast gar nichts, außer es gibt ganz viele so Phasenmodelle, wo man sagt, mache A, mache B, mache C, aber nachher kann man es immer schön erklären, vorher weiß man nicht, wie man seine Phasen setzen soll. Sonst gibt es in der Literatur relativ wenig. Und auch in den Interviews war es in der Regel so, dass die meisten gesagt haben, ja, ist irgendwie wichtig, aber es ist unfassbar. Und welche Aspekte im Thema Zeit sind wichtig? Also das eine ist das Timing. Und da hat man eine Herausforderung, man muss nämlich in einer Welt, wo zeitlich eng verzahnte, sich überschneidende Prozesse parallel laufen, muss man sich organisieren. Und da helfen schon so Phasenmodelle weiter, dass man macht sich eine Planung und dann schreitet man voran und dann sieht man, das läuft nicht so und dann überplant man die wieder und ändert die wieder. Also flexibles Umgehen mit Vorstellungen, wie so eine Zeitplanung sein sollte. Und dann, was auch immer relativ wichtig ist, wenn Sie im Prinzip einen Veränderungsprozess machen mit Leuten, die genau wissen, um was es geht, brauchen Sie eine ganz andere Veränderungsgeschwindigkeit, wie wenn Sie das machen mit Leuten, die Sie zuerst qualifizieren müssen, dass die vieles von dem, was Sie verändern wollen, im Unternehmen, in einem gesellschaftlichen Prozess überhaupt lernen können. Und Sie brauchen immer, und das ist auch wichtig zum Thema Scheitern eingestehen und dann wirklich einen Schluss durchziehen, Sie brauchen eine klare Vorstellung, wann soll denn der Prozess dann auch ein Ende haben, wo man dann sieht, irgendwie wird das nichts. Zweiter Punkt, der extrem wichtig ist im Zusammenhang mit Zeit, sind auf der einen Seite Zeitabhängigkeiten. Sie können vielleicht heute mit relativ unsauberen Mitteln einen Sieg erringen, einen Pyrrhus-Sieg erringen, der Ihnen von den anderen dann bei dem nächsten Mal, wo Sie mit denen kooperieren wollen, dann wirklich wieder vorgehalten wird, wo die dann nicht mehr kooperieren. Also Ihre Wirkungen heute haben eine Wirkung ins Morgen. Das muss man sich klar machen. Und was man sich auch klar machen muss, Sie kommen vielleicht in den Veränderungsprozess, kennen die Vergangenheit nicht und wundern sich plötzlich, warum die Leute so machen alle. Und Sie wissen aber nicht, dass es den Grund hat, der gar nicht in Ihrem Prozess liegt, sondern aus der Vergangenheit kommt. Also da muss man sich immer klar werden, wie bin ich eingehängt in so ein historisches System. Und historische Systeme haben auch immer so schöne Zeitfenster. Energiewende in Deutschland, gutes Beispiel. Ohne Fukushima hätten wir eine Verlängerung unserer Kernenergielaufzeiten und nicht einen Ausstiegsbeschluss. Also, und dieses Fenster konnte man nur nutzen, weil wirklich jahrzehntelang Leute gute Ideen ausgeknobelt haben, die jetzt umgesetzt werden können. Und auch beim Thema Zeit muss man sich wieder überlegen, welche Zeit habe ich? Ich brauche nämlich für einen Veränderungsprozess unglaublich viel Zeit, für die Leute, die Veränderungen aktiv unterstützen, aber auch für die Leute, die die Veränderung begleiten sollen, die sich beteiligen sollen, die eingebunden werden sollen. Vierter Kreis, Veränderungsprozesse professionell gestalten. Da gibt es relativ viel in der Literatur zu Veränderungsprozessen und da gibt es auch so eine kleine Best-of-Liste. Also wichtig ist natürlich, sich fundierten Überblick zu verschaffen, was ist der Ausgangspunkt. Und da ist es wichtig, sich nicht nur den engen Bereich anzuschauen, den man verändern möchte, sondern einfach so das System sich anzuschauen, weil das oft Einfluss hat auf das, was man machen kann oder nicht. Man muss im Prinzip Menschen beteiligen. Ohne Beteiligung gibt es in der Regel keine Veränderung, die auf Dauer bestehen bleibt, weil die Leute müssen das in ihrem Leben und ihrem Alltag dann leben. Was immer gut ist, Szenarien zu nutzen für solche Prozesse, weil man dann den Leuten plastisch machen könnte, was passiert, wenn ihr euch für A entscheidet oder wenn ihr B wollt. Weil das, was jetzt ist, ist real. Das ist den Menschen klar. Was in der Zukunft passiert, ist das, ja, wenn es so bleibt, dann weiß ich, was ich habe. Ob das andere besser ist, weiß ich nicht. Also Szenarien machen das greifbar, für was man sich entscheidet. Und man muss diesen Prozess wirklich von Anfang bis Ende durchdenken. Man muss frühzeitige Erfolge organisieren. Man muss Monitoring machen, wo man ist. Man muss den Prozess wirklich bis zum Ende, bis zu den Alltagsroutinen betreiben. Und natürlich die Ausstattung der Ressourcen, hatte ich schon was dazu gesagt, nur der Vollständigkeit halber. In den Prozessen muss man außerdem berücksichtigen, dass man Rahmenbedingungen hat, gleich mehr dazu noch. Und was das Fatale ist, Sie erinnern sich an diesen Mittelkreis in dem ersten Bild, alles ist komplex, interaktiv und so. Man muss auch genau mit diesen Problemen umgehen lernen. Man muss Lösungen wählen, die einfach auf der Basis des begrenzten Wissens, was man hat, wieder reversibel sind, die im Prinzip Redundanzen beinhalten, wo man, wenn man einen Fehler gemacht hat, dann noch ein Netz hat, dass man nicht gleich auf den Boden fällt. Und man muss wirklich auch aktiv mit dieser Unsicherheit und mit diesen Unvorhersehbarkeiten umgehen. Und es gibt, und das ist auch die wichtige Erkenntnis, es gibt da keine First-Best-Lösung. Es gibt halt einen Prozess, wo man sich gemeinsam einer Lösung entgegenrobbt und dann hat man vielleicht einen Fehler gemacht, dann korrigiert man wieder. Also das ist wirklich ein aktives Umgehen mit dem und dem Wissen. Mit dem. Und auch hier gilt, und Sie vermuten schon, was ich jetzt sagen werde, Widerstände sind wichtig, um auch den Prozess zu verbessern und schrittweise voranzugehen. Veränderungsfreundlicher Rahmen hat eine ganz schillernde Rolle bei Veränderungsprozessen. Auf der einen Seite sind gerade politische Rahmensetzungen oft das Ziel von Veränderungen. Wir wollen diese Rahmenbedingungen nicht. Sie hindern uns, das umzusetzen, was wir wollen. Aber auf der anderen Seite des Spektrums können Rahmenbedingungen auch eine Möglichkeit sein, das, was man erreicht hat, auf längere Frist zu sichern. Das ist ein wichtiger Aspekt, wo Rahmenbedingungen nicht nur ein Ärgernis sind, sondern halt auch eine Hilfe. Das Zweite ist, wenn man Veränderungen macht und die politisch implementiert, ist es wichtig, eine Implementation zu wählen, die man dann auch wieder verändern kann. Nicht, wir wollen eine Veränderung und jetzt zementieren wir es, aber für immer. Sondern einfach auch die Veränderung, auch der Lösung, die man jetzt für gut findet, mitdenken. Und das zu verbinden mit einer veränderungsfreundlichen Kultur, die brauchen wir. Also ich weiß nicht, wie das in Österreich ist, in Deutschland ist veränderungsfreundliche Kultur im Entstehen, sage ich mal. Und diese veränderungsfreundliche Kultur ist ganz eng verbunden mit Lernprozessen und zwar auf zwei Ebenen. Erstens mal Lernprozesse, wie kann ich Veränderungsprozesse adäquat gestalten und auf der anderen Seite, wenn ich was Neues möchte, muss ich meine Denkstrukturen, meine Qualifikationsstrukturen, alles anpassen, um dieser neuen Situation dann auch im Prinzip adäquat entgegentreten zu können. Damit sind wir durch die Einzelfaktoren durch und ich würde Ihnen gern nochmal die Zusammenschau von allem präsentieren. Ich werde jetzt nicht mehr einzeln darauf eingehen. Ich würde gern nochmal auf das Zentrum hinweisen. Widerstände sind ein zentraler Punkt in so einem Veränderungsprozess und Würdigung der Situation, der Zeit, der Menschen, der Lösungen sind ein zentraler Punkt. Und zusammengefasst möchte ich nochmal enden mit der Aussage, Veränderungsprozesse sind eine Kunst. Damit kommt dann die Brücke auch wieder zu der künstlerischen Einlage. Aber man kann einen Teil der Kunst auch lernen, man kann die Erfolgsbedingungen nutzen, man kann das, was die Weisheit aller, und das ist auch in Ihnen drin, aktiv nutzen, um erfolgreicher voranzukommen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, freue mich auf die musikalische Einlage und dann auf eine interessante Diskussion mit Ihnen.
Hallo, wir haben in unserer Murmelgruppe gerade den Satz diskutiert, Transformation oder Wandlung ist eine Kunst und uns würde sehr interessieren, was Ihr Kunstbegriff ist, also was, weil es der Satz kam dreimal vor, das ist Kunst. Mhm. Was ist der Kunstbegriff dahinter? Worum geht es da?
Das ist eigentlich relativ einfacher, nicht hoch elaborierter Kunstbegriff. Also es gibt so ein Spektrum, auf der einen Seite sagen die Leute, ist alles planbar, ich mache A, B, C und so plane ich das. So. Auf der anderen Seite gibt es die Chaostheoretiker, die sagen, es ist sowieso alles so interdependent, ich kann sowieso nichts machen. Und ich glaube, das ist so eine Mischung. Auf der einen Seite gibt es im Prinzip die Erfolgsbedingungen, es gibt auch gewisse Regeln, mit denen man was machen kann, aber letztendlich, wenn man das nur im Kopf macht, wird es scheitern. Man braucht im Prinzip ein Herz und eine Bauchkomponente, um das zusammenzubringen. Und Kunst ist sozusagen, diese Ebenen irgendwie vernünftig auf die Reihe zu bekommen. Das ist eine Kunst. Und das kann man schon, wie man Kunst, kann man sich auch weiterbilden. Aber ein Teil liegt halt auch in einem selber drin und ist der unverwechselbare Teil, wo man auch viel voranbringen kann. Und das ist, finde ich, der Kunstanteil.
Dankeschön. Weitere Fragen?
Keine Frage, sondern eine Anmerkung. Mir hat dieser Überblick gefallen, vielen Dank dafür. Ich denke, er unterstellt im Wesentlichen, dass die beteiligten Personen, egal welcher Gruppe sie zugehören, im Wesentlichen auf kooperative Beziehungen aus sind. Das ist zumindest das Modell, das dahinter steht. Und ich wollte einfach daran erinnern, dass es Situationen gibt, in denen von vornherein klar ist, dass es um eine konflikthafte Veränderung geht, vor allen Dingen in der Politik, aber auch wenn Sie an Gewalt, sogenannten gewaltlosen Widerstand, an das ganze Regelwerk von Mahatma Gandhi denken, der unter Unrechtsbedingungen versucht hat, Veränderungen zu machen. Und ich denke, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie diese Regeln, es gibt ein wunderschönes Buch über die Veränderungsregeln vom Gandhi zum Beispiel, wenn Sie das in Ihren bereits riesigen, in ihre riesige Sammlung aufnehmen würden.
Mhm. Dankeschön. Also ich würde das gerne so ein bisschen beantworten aus meiner eigenen Historie. Also ich komme ja ursprünglich aus dem Energiewendebereich, seit Anfang der 90er Jahre da aktiv. Und Anfang der 90er Jahre war es so, wenn wir auf den Podien saßen, die haben uns nicht die Hand geschüttelt, die haben uns behandelt, wie wenn wir eine ansteckende Seuche hätten. Dann hat mal ein netter Mensch bei mir angerufen und mir mitgeteilt, wenn mir meine Familie am Leben also wichtig wäre, sollte ich mich doch gefälligst ein bisschen raushalten aus dem Feld. Ich habe den bloß ausgelacht und habe gesagt, wir sind so irrelevant, es ist nicht wert, dass sie sich um uns kümmern. Gut, dass ich mit dem nicht gewettet hätte, der könnte sich mit dem gewonnenen Wein, glaube ich, den Rest seines Lebens jetzt betrinken. Aber wenn man sich so anschaut, die Entwicklung der Energiewende, wir sind jetzt an einem ganz anderen Punkt, das ist nicht mal 20 Jahre her. So, und wenn man auch schaut, was erbracht hat, sind es viele Leute, die in kleinen Bereichen einfach was gestaltet haben, die Spaß dann hatten, die mit Leuten zusammen Sachen gemacht haben, die in dem Rahmen der Gegebenheiten möglich waren und die einfach sich nicht haben abbringen lassen von den Widerständen, die es gibt und die Schritt für Schritt das gemacht haben. Wir haben jetzt mittlerweile die Debatte innerhalb der Nachhaltigkeits- und Umweltbewegung über das, wie das weitergeht, weil wir aus der Nische raus sind. Und ich glaube, einen härteren Interessengegensatz wie in der Energiewirtschaft gibt es in wenigen gesellschaftlichen Bereichen und hat sich wahnsinnig viel getan. Natürlich hätte ich gern, dass es ganz anders ist, aber für mich ist das ein Zeichen, dass man irgendwie mit Widerständen umgegangen ist und weit gekommen ist. Und ich glaube, dass das eine Qualifikation ist, die wir alle aus der Erfahrung, die wir haben, nämlich wir wurden abgelehnt, wir wurden bekämpft, es war schwierig, hat man sozusagen, ja, man baut einen Gegenwiderstand auf und das verbaut viele Möglichkeiten. Und ich glaube, dass viele Sachen wesentlich leichtgängiger wären, wenn man die Erfolgsbedingungen, die ich vorgestellt habe, versuchen würde, ernst zu nehmen, dass man schneller vorankommt. Ich bin nicht so blauäugig zu glauben, dass sich alles irgendwie ändern lässt. Aber ich finde am Beispiel Energiewende sieht man, wie viel möglich ist. Und da hätte ich jede Wette gegen das jetzige, wie es jetzt ist, gewettet. Also da hätten Sie mich voll abziehen können mit jeder Wette.
Da würde ich gerne noch mal kurz nachfragen. Also wenn es dann wirklich hart auf hart geht und wenn Sie wirklich Gegner haben, wo es eine echte, massive Auseinandersetzung ist, wie ist damit umzugehen? Da gibt es ja auch sozusagen kooperative Strategien, man versucht zu verhandeln, man versucht Gemeinsamkeiten zu finden, aber es gibt dann auch die Delfin-Strategie und der Delfin, wenn der von einem Hai angegriffen wird, dann knallt er ihm voll eine und macht nachher ein Verhandlungsangebot. Mhm. Wo stehen Sie da ungefähr?
Mhm. Also, da gibt es ein deutliches Jein als Antwort. Ich glaube, das gehört zur Analyse. Also wo bin ich jetzt? Also die Strategie der Machtlosen ist was ganz anderes, wie wenn ich in der Position bin, wo ich als gleichberechtigter Partner bin. So. Und ich glaube schon, dass man auf der inhaltlichen Ebene immer Klartext reden muss, um was es geht und warum es geht. Aber wir vermischen oft auf der persönlichen Ebene, auf der inhaltlichen Ebene. Die Leute, die eine andere Meinung haben wie ich, haben einen guten Grund, warum die eine andere Meinung haben. Das sind ihre Interessen, da werden sie vielleicht davon bezahlt, da sind sie vielleicht wirklich überzeugt. Aber in der Regel habe ich keine Menschen mir gegenüber, die in besonderem Maße bösartig folgende ist. Und in der Umweltbewegung haben wir relativ viel immer auf der persönlichen Ebene uns gegen die Leute gestellt, aber dann oft auf der inhaltlichen Ebene Kooperationsangebote gemacht, weil irgendwie muss man eine Basis führen. Und ich versuche immer auf der menschlichen Ebene, die haben auch Familie, die haben auch ihre Hobbys, die finden vielleicht auch die Berge schön oder so. Also da gibt es eine Basis, aber inhaltlich, da gibt es für mich, also da habe ich eine Position, die vertrete ich und die versuche ich mit den Leuten auszuhandeln, ohne dabei zu vergessen, dass die vielleicht auch eine kluge Idee haben. Und viele von den klugen Ideen habe ich nicht von den Leuten, die mit mir zusammen marschiert sind, sondern von denen, die gesagt haben, das geht nicht, das funktioniert, das funktioniert nicht. Und dann sagt man jetzt vielleicht nicht in der Situation, ja wirklich, es funktioniert nicht, aber vielleicht überlegt man sich dann zu Hause, gibt es dann ein gutes Gegenargument? Und wie kann man vielleicht die Interessen irgendwie anschlussfähig machen? Aber zähes Geschäft, langes Geschäft, langwieriges Geschäft, langer Atem nötig.
Danke. Wir haben eine Reihe von Fragen. Zuerst Helmut Grabmeier.
Ein Teil der Frage wurde jetzt gerade beantwortet und dennoch möchte ich dann noch einmal nachfragen. Sie haben die Würde als etwas Wichtiges, als einen Teil dieser Strategie in den Vordergrund gestellt und dem kann ich sehr gut zustimmen. Und Sie haben auch jetzt schon ein bisschen was davon beantwortet, wie das geht, wenn eine Position sehr anders ist. Aber wie geht das wirklich, wirklich, wenn die Position sehr anders ist und der Gegenüber, es schwierig macht? Wie, weil die Würde geht ja nur vom Herzen aus und geht nicht vom Kopf. Wie geht das? Wie machen Sie das? Oder welche Empfehlungen haben Sie das auch zu schaffen, ohne dass man gleich ein Guru wird? Ne?
Also zugegebenermaßen, bei manchen Leuten ist es echt schwierig. Und es gibt auch Leute, die werden auch bezahlt dafür, dass sie schwierig sind. Und das wissen die auch. Also ich hatte mal vor langer Zeit, gab es einen wirklich absolut genialen Geschäftsführer vom Steinkohleverband, der dann zu einem Automobilverband gewechselt hat. Also wirklich absolut genial, der Typ. Also richtig, richtig toll. Und ich traf den dann, wie er gewechselt hat und konnte mir natürlich nicht verkneifen, dann ein kleines Witzchen zu machen, wie denn so die Fachkenntnisse so schnell rüberflottieren. Und habe gesagt, ich fand ihn halt immer ganz toll. Er könnte doch diese tolle Qualifikation für Nachhaltigkeit einsetzen. Ich meine, der war saturiert, der hatte, glaube ich, keinerlei Geldsorgen, der Mann. Und dann hat er gesagt, wenn Sie gut genug zahlen würden. So, und das ist, glaube ich, die eine Antwort. Also man muss sich auch zugestehen, dass die Leute dann wirklich, also am liebsten möchte man am Tisch beißen. Aber, ich habe relativ gute Erfahrungen damit, dass ich immer versuche, die von der menschlichen Ebene wegzuhalten. Also dann relativ klar, gerade bei Verhandlungen ist es relativ wichtig, relativ klar signalisieren, unter der Gürtellinie ist nicht. Wir können inhaltlich über alles reden, aber wir sind beide vernünftige Menschen und das ist sozusagen die Basis. Das hilft meistens, weil auf der Ebene wird normalerweise nicht argumentiert, das erwarten die Leute nicht. Ich versuche wirklich, so schwierig das ist, einfach auch den Menschen mit großen Überschneidungen mit mir auch zu sehen, die vielleicht nicht in den politischen, nicht in den Nachhaltigkeitsfragen sind, aber man hat relativ große Überschneidungen. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich versuche immer im Gespräch herauszuarbeiten, wo denn wirklich die Differenz liegt. Und interessanterweise hat man eine Hypothese, was der andere meint von seiner Position aus. Und wenn man das aber austauscht, ist es oft wesentlich differenzierter. Und dann hat man auch bessere Andockpunkte gefunden, wo man die Leute dann auch kriegen kann, wenn man länger mit denen zusammenarbeiten muss. Und dann gibt es noch einen dritten Fall, den man auch manchmal einschlagen kann. Es gibt manche Leute, mit denen kann man nicht kooperieren, mit denen möchte man nicht kooperieren und mit denen sollte man auch nicht kooperieren. Die sollte man untertunneln und wenn die wirklich an einer entscheidenden Schlüsselstelle sitzen, und das sitzen die manchmal, wo dann einfach nichts geht, dann ist der Fall, wir sind an die Wand gelaufen, wir sind gescheitert und dann überlegt man sich so, der Weg funktioniert nicht, was ist eine Alternativstrategie? Kann man den umtunneln? Kann man im Prinzip das anders aufsetzen? Kann man warten, bis der pensioniert ist? Viele Sachen lösen sich auch biologisch. Vielleicht noch ein gutes Beispiel. Energieversorger. Energieversorger haben wir irgendwann mal die Zeichen der Zeit erkannt und haben gesagt, wir bauen jetzt Alibi-Abteilung für erneuerbare Energien auf. Und wir haben mit denen immer geredet und haben gesagt, das finde ich eine super Idee, weil dann die Leute wollen sich ja, ich meine, jeder Mensch möchte sich mit dem identifizieren, was er arbeitet. Ich meine, das ist einer der wichtigsten Punkte. Also werden die versuchen, ihren erneuerbaren Bereich aufzubauen. Keiner möchte als Alibi-Blättchen da sitzen. Keine Frau als Quotenfrau, kein erneuerbarer Energiemensch beim Energieversorger als Feigenblatt. Und dann habe ich gesagt, na, dann warten wir 10 Jahre, dann haben sie da eine veritable Abteilung da sitzen und die werden dann schöne, gute Sachen machen. Ne? Die haben natürlich gelacht, aber so war es dann. Und jetzt haben die sozusagen, jetzt müssen nicht wir Energiewende-Leute denen von außen was erzählen, da gibt es auch den inneren Gegenwind. Und das sind so interessante Prozesse. Und dann muss man jetzt sagen, momentan läuft nichts. Vielleicht in 5 Jahren nochmal.
Friedemann Magor ganz hinten.
Dankeschön. Friedemann Magor aus Breglum in Schleswig-Holstein. Vielen Dank für Ihre Systematik, in die Sie uns reingenommen haben, dem konnte ich sehr gut folgen. Ich habe da viele Dinge nebeneinander gesehen, die dann im in der Aktion in Konflikt geraten und in Spannungsfeld geraten. Ich nehme das Beispiel aus meiner Heimat. Bei der Energiewende ist es dort wichtig, einen Trassenausbau relativ schnell zu organisieren, weil erneuerbare Energie sehr stark ist. Sie wird aber in Süddeutschland gebraucht. Und da ist der Zielkonflikt ganz deutlich. Also wir haben einen hohen Zeitdruck, um die Ziele zu schaffen und gleichzeitig den Anspruch, Menschen mitzunehmen. Menschen mitnehmen braucht Zeit. Eigentlich brauchen wir ein strikt antidemokratisches System, um die Energiewende wirklich durchzusetzen. Also nach unseren Vorstellungen von Klimagerechtigkeit und Nachhaltigkeit, so geht nicht. Wie das auflösbar ist, da versucht man sich im Norden dran, aber Sie haben da bestimmt auch Ansatzpunkte, wie dieser Zielkonflikt geschmeidig zu machen ist.
Ja, hohe Herausforderungen später Abendstunde. Also wir haben die Debatte ja auch bei uns im Umweltbundesamt, weil da auch eine ganze Reihe von Leuten sind, ausbauen, bis der Arzt kommt. Auf der anderen Seite wir unsere Wasserschützer, Luftschützer, Lärmschützer haben, die sagen, schnellen Deckel drauf, muss man abregeln. Dann haben wir noch die Leute, die sich um wirtschaftliche Fragen, Energiekosten kümmern. Also muntere Debatte. Und ich glaube, an Beispiel Energiewende sieht man sehr schön, was passiert, wenn man aus der Nische rauskommt. Das ist das wirklich erste große Experiment, wo wir aus der Nische, wo eigentlich die Nebenwirkungen, die wir erzeugen, eigentlich irrelevant sind, weil sie nicht auffallen. Wir wachsen jetzt im erneuerbaren Energienbereich, weil wir ein gutes EEG hatten, eine gute Förderregelung hatten, wachsen wir heraus. Und wir sehen jetzt, und das finde ich ganz interessant, dieselben Fronten, die wir früher sahen. Da gibt es Wirtschaftsverbände, die sagen, wir brauchen Förderung, weil das sind dieselben Argumente, die früher die Kohlelobby gefahren hat. Genau dieselben Systeme. Dann gibt es im Prinzip die Leute, die sagen, aber Moment mal, wir haben doch eine Nachhaltigkeitsidee, die alles mit einbezieht, auch Beteiligung mit einbezieht. Was ist denn jetzt mit der? Wollt ihr die jetzt nicht umsetzen? So, also wir haben sozusagen ein breites Spektrum aufgebaut. Und ich glaube, da gibt es zwei Antworten drauf. Also die langfristige und mittelfristige Antwort ist, wir müssen ein System entwickeln von der energiepolitischen Instrumentierung und auch von unserer Idee, wo wir hinwollen, wo wir nicht nur einen Strommarkt betrachten, sondern uns auch überlegen, was machen wir mit der Wärme und wie gestalten wir unseren Verkehrssektor CO2-neutral. Also wir brauchen ein breiteres Denken. Wir müssen weg von der reinen Strommarktfokussierung, die wir haben. Wir müssen das Gesamtkonzept sehen. Und mit dem Gesamtkonzept hat man viele Sachen nicht mehr, nämlich viele Leitungen müssen dann nicht gebaut werden. Man kann die intermittierenden Angebote in Anführungszeichen Kraftstoffen zwischenspeichern, in Wärmespeicher zwischenspeichern. Also gibt es viele Lösungen von den Problemen. Dann gibt es aber auch noch das kurzfristige Problem. Was machen wir jetzt? Beteiligung und Nichtbeteiligung. Ich glaube, das ist de facto beantwortet. Die Beteiligungsverfahren, die jetzt schon gibt, werden dazu führen, wie bei den jetzigen Ausbauplänen, dass die Auspläne nicht so schnell kommen werden, auch mit Beschleunigungsgesetz, was jetzt beschlossen ist, weil de facto das, was es an Regelungen schon gibt, einfach nicht reicht, um im Prinzip das, was technisch notwendig wäre, hingebaut zu bekommen. Und meine zutiefste Einschätzung ist, dass die jetzige Fokussierung, die wir haben, also schnell ausbauen, große Stromtrassen bauen, keine, wenn man das Gesamtsystem betrachtet, und das zeigen unsere Untersuchungen, wir sind gerade dabei, so ein Modell zu entwickeln, Treibhausgasneutrales Deutschland 2050, also 95% treibhausgasfrei, das zeichnet ein ganz anderes Bild. Das wird im Herbst dann in großen Konferenz vorgestellt. Und ich glaube, dass wir jetzt gut bedient sind dran, uns zu überlegen, wie das Gesamtsystem ist und nicht jetzt den Konflikt aufzumachen zwischen den Nachhaltigkeitsleuten und den Nachhaltigkeitsleuten. Und der Konflikt tritt nicht auf, weil sie das nicht gebaut kriegen. Punkt. Also das geht nicht. Die Verfahren werden das, also da haben wir nicht genug Zeit zu denken, bis die Verfahren mal so weit sind, dass wir bauen dürfen.
Danke.
Ja. Ja, aber das ist die Realität.
Es geht immer auch um einen parallelen Kulturwandel.
Genau.
Das ist eigentlich genau gleich wichtig,
genau,
würde ich sagen.
Genau.
Frau Bösch, bitte.
Ich möchte noch mal eine andere Seite hineinbringen. Und ich höre da Widerstand und Fronten und Strategien und Kämpfen und so Geschichten. Und Also ich denke, da geht die ganze Energie ins Kämpfen und in den Widerstand und vielleicht weniger ins Projekt hinein. Und ich fände es spannend, noch von Ihnen zu hören, was läuft da im Vorfeld, was passiert mit den Menschen, dass die auch wirklich würdig und ehrlich gewonnen werden für diese Dinge, oder sage ich selber, gewonnen, oder? Also dass das ein dialogischer Weg ist und nicht weniger aus der Diskussion heraus. Also das wäre für mich ein würdevoller Weg, weil ich glaube, wenn zu viel im Kopf und zu viel Strategie und bis zur Manipulation, dass die Menschen sind ja nicht blöd, die merken das. Mhm. Und das, denke ich, kann auch ein Kriterium sein, warum Veränderungen nicht gelingen. Mhm.
Also so nochmal. Also vielleicht scheint sich so ein Missverständnis eingeschlichen zu haben. Ich plädiere dafür, die Widerstände, die es gibt, und die gibt es bei Veränderungsprozessen, wirklich nicht als Ärgernis zu betrachten, sondern wirklich versuchen, diese Widerstände ernst zu nehmen und für sich selber nutzbar zu machen. Weil ich zutiefst überzeugt bin von dem, was Sie gesagt haben, letztendlich kriegt man die Leute weder irgendwie so strategisch eingefangen. Also man macht eine 100%-Lösung und dann tut man die Leute irgendwie so einnebeln, dass sie die tragen. Nein, das glaube ich nicht. Man macht eine 80%-Lösung und dann verschwindet vielleicht was von der 80%-Lösung und gemeinsam kommt was Besseres raus. Und ich glaube, Würdigung zeigt sich vor allem daran, dass ich das, was die Leute einbringen, auch als Widerstand, auch als andere Ideen ernst nehme und aufgreife und auch die Befürchtungen von denen ernst nehme und auch die Interessen von denen ernst nehme, auch wenn die mir nicht passen, weil es eben Interessen sind, die wirklich einfach absolut nicht nachhaltig sind. Aber das auch ernst zu nehmen, die Menschen ernst zu nehmen, sie bekommen sie nicht aus ihren Interessen raus, aber sie bekommen vielleicht den Kooperationsbereich sehr anschlussfähig gemacht, der die Interessen noch verbindet. Also das ist mir explizit wichtig und ja, wie soll man sagen? Also ich rede so viel von den Widerständen, weil sie für die meisten Leute ein Ärgernis sind, nicht weil ich sie so real für so wichtig finde. Also und das war auch, wie soll man sagen? Also für mich waren die Widerstände waren so ein kleiner Teil von meinen Ergebnissen und ich laufe relativ viel mit den Themen durch die Gegend, weil ich glaube, dass es sehr wichtig ist und sich mehr Leute damit beschäftigen müssen. Und das Erkenntnis aus ganz vielen der Debatten war, dass die Frage kommt nach den Interessen, nach den wirklich politischen harten Widerständen. Das war mir gar nicht so klar, dass das so ein wichtiger Punkt ist. Und was mir auch klar geworden ist bei den ganzen Debatten, die ich mit Ihnen und auch anderen Leuten aus Publikum gefunden habe, ist das Thema Würdigung. Also ist mir so als Führungskraft explizit wichtig, dass es auch in Veränderungsprozessen so wichtig ist und in allen Phasen, in allen Bereichen so wichtig ist, wurde mir erst so in den vielen Debatten auch immer klarer.
Danke, jetzt werden Sie dran, bitte.
Ich habe zwei Dinge. Das eine ist davor und das andere ist darüber. Ich hatte das Glück in meinem Leben, das zu leben, was Sie hier beschreiben, und zwar in Wuppertal, das Wuppertal-Forum von der Herberts GmbH. Und ich weiß um alle diese Dinge, weil ich sie erlebt habe. Und ich finde es faszinierend, was da zusammengekommen ist, dass das so ein Paket wissenschaftlich und belegbar ist heute. Meine andere Frage ist die darüber. Viele der Dinge werden heute von der Quantenphysik angegangen. Und es gibt Modelle, wie das von Burkhard Heim, die 12 Dimensionen. Und meine Frage ist, gibt es da Ansätze schon in der Sammlung, wo man anknüpfen könnte? Das ist das, was mich heute interessiert.
Bei dem ersten Punkt wäre meine Frage noch, was ist die Frage? Das habe ich irgendwie nicht.
Keine Frage, eine Bemerkung.
Okay, gut.
Keine Frage.
Ich dachte, also, wie soll man sagen? Zu den Praxiserfahrungen würde ich schon noch mal gern anknüpfen. Also, ich glaube, das, was ich Ihnen hier vorgetragen habe, ist relativ stark beeinflusst durch das, was meine Interviewpartner, was die Leute, die wissenschaftlich geschrieben haben und was ich selber erlebt habe, für Muster entwickelt haben. Und das ist so eine Mischung aus ganz vielen Praxiswissen, was in Modelle gerinnt, implizite Modelle gerinnt, aber auch aktive wissenschaftliche Beschäftigung, wo es ganz wenig gibt. Also wir versuchen jetzt gerade in Deutschland so eine Forschungsrichtung aufzubauen, weil die muss man irgendwie finanziert bekommen und versuchen halt mit den Mitteln, die halt den Umweltressort zur Verfügung stehen, das sind nicht so viel wie andere Ressorts natürlich, so ein bisschen zu fördern. Und das Interessante fand ich, ich habe zum Teil Leute auch interviewt, die ich von der wissenschaftlichen Veröffentlichung total interessant fand, habe die angesprochen. Und interessanterweise war kein einziger oder keine einzige dabei, die nicht auch praktische Erfahrungen hatte. Das fand ich total interessant. Also ich wollte dann mit der reinen Theorie mal reden und es hat sich bei allen herausgestellt, die zu dem Teil was geschrieben haben, die haben massiv großflächig Erfahrung mit Veränderungsprozessen. Und ich glaube, dass Forschung zu diesen Feldern immer transdisziplinär und interdisziplinär sein muss. Also ohne die Praxis werden wir da nicht vorankommen. Also ich glaube, das ist die erste Verbindung. Die zweite Verbindung, es gibt natürlich, es gibt sowohl Hirnforschungsansätze, es gibt physikalische Ansätze, quantenphysikalische Ansätze, alle möglichen Ansätze, die sich mit Veränderungen beschäftigen. Und mein Eindruck ist, dass die wissenschaftliche Debatte gerade in diesen Bereichen wesentlich offener ist wie in den traditionellen Kernwissenschaften, mal so über den Tellerrand rauszugucken. Und ich bin jetzt auch dabei, so versuchen in so Institutionen, so Forschungsgruppen zu dem Thema zu initiieren. Und da ist mein Eindruck, dass in den Bereichen noch ein größeres Interesse ist und da auch ein Interesse ist, wirklich so interdisziplinär zu arbeiten, weil es ist ehrlich gesagterweise nicht das Karrieremodell für jemand aus der Wissenschaft. Und das finde ich ein großes Problem, dass das eigentlich quer ist zu dem Wissenschaftssystem und sie, wenn sie sowas machen, sich eigentlich eher rausschießen aus dem Wissenschaftssystem. Insofern braucht man Leute, die sowieso ein bisschen outstanding sind, aus unterschiedlichsten Gründen, und für die ist das wieder interessant. Ist aber, ja, ist ein weites Feld.
Ich nehme die Frage nach der Quantenphysik noch für eine Ergänzung. Wir wissen ja, dass Information nicht zu Veränderung führt. Das war ursprünglich eine Idee, man macht massiv Öffentlichkeitsarbeit, informiert die Menschen über irgendeine Problematik und denkt dann, dass sie ihr Leben verändern. Wir wissen gleichzeitig wahnsinnig viel über Klimaveränderung, über Ressourcenknappheit, über Energiekriege, aber es führt nicht automatisch zu einem Wandel im eigenen Verhalten. Was ist da Ihre Erfahrung? Was führt zu Veränderung, wenn es nicht Information ist?
Also ich würde zu der Problembeschreibung, würde ich noch einen Aspekt dazu führen. Das eine ist, dass wir sehr informationslastig immer agiert haben. Man sagt den Leuten, wie komplex es ist und wie gefährlich es ist und dann werden sie handeln und dann informiert man sie und dann wissen sie auch, was sie tun müssen. Das zweite, was wir relativ stark machen, wir argumentieren von der Verstandesebene her, wir argumentieren vom Moralischen her. Was natürlich unglaublich attraktiv ist, wenn man mit dem Zeigefinger darauf hingewiesen hat, man sollte doch. Die Erfahrungen zeigen, wenn Sie sich anschauen, wo hat sich denn was getan, dass die meisten Sachen, die getan wurden, auch getan wurden, weil Leute Spaß dran hatten, weil sie eine Motivation hatten, weil sie ihr Herz und ihr Bauch ihnen gesagt hat, das möchte ich machen und das ist toll und der Franzl macht da auch was und dann kann man das anfassen, was man gemacht hat. Also wenn wir nicht schaffen, unsere Hirnebene, die ja wirklich wichtig ist, um zu verstehen, was abläuft in so komplexen Systemen, zu verbinden mit dem Bauch- und den Herzsachen, werden wir scheitern. Wir werden die immer selben Leute mit den immer selben Sachen beglücken.
Also ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, zu schauen bei Veränderungsprozessen, wo kann man Gemeinschaft erzeugen, wo kann man Beteiligung erwirken, wo kann man Freude, wo liegt die Freude sozusagen, wo kommt man ins Tun, ins Handeln. Wenn man nur auf der intellektuellen Ebene bleibt, ist das wahnsinnig brüchig und schwach eigentlich. Genau.
Also was ganz interessant ist, ich habe kürzlich einen Vortrag gehört von Transition Town Gründer Rob Hopkins und der hat relativ, kam halt Fragen, warum läuft das, warum soll das was anderes sein als das, was wir schon kennen, und er hat gesagt, ja, ist eigentlich gar nichts anderes, aber wir organisieren immer einen Prozess und zwar so straßenweise und da sagen uns die Leute, sie wohnen seit 20 Jahren in der Straße und haben in den 2 Jahren, wo dieser Prozess läuft, haben sie mehr Leute kennengelernt wie in den 20 Jahren zuvor. Und jetzt wissen sie, da wohnt Martha, da wohnt John und da kann ich mir auch mal das ausborgen gehen und das machen. Und wir hatten mal so Tiefeninterviews gemacht zu Tauschringen, weil wir dachten, es wäre eine gute Idee, gerade um sozial schwache Personen auch zu unterstützen. Und das Ergebnis war, die Interessenlage war überhaupt nicht ökonomisch, nicht ökologisch, die Hauptinteressenlage war Kontakt. Mit Menschen zusammen was machen, in einer anderen Konstellation, wie die typischen Konstellationen, neue Leute kennenzulernen, war eine ganz wesentliche Triebkraft. Und wenn überlegen Sie sich bei Veränderungsprozessen, wo Sie gern und gut mitarbeiten, was sind die Treiber, die Sie dazu bringt, das zu machen? Ist es die Verantwortung für die Welt? Ja, natürlich. Ist es, was weiß ich, dass Sie XY Richtung Nachhaltigkeit voranbringen wollen? Aber es ist bestimmt mehr, wenn Sie wirklich intensiv und was gemacht haben. Sie wollen mit den Leuten was machen. Also überlegen Sie sich, warum Sie das machen, was Sie machen Richtung Nachhaltigkeit. Und dann sind, glaube ich, viele Antworten drin, warum man es auch gern macht.
Hier war eine Frage.
Ich wollte erst kurz was sagen noch zu der Beteiligung, was schon mehrere Leute jetzt gesagt haben. Also ich komme auch aus dem Bereich der erneuerbaren Energien und es ist schon manchmal frustrierend, da immer am Ball zu bleiben. Und auch das, was zurzeit so ist, not in my backyard und so weiter, das ist schon alles relativ, ja, muss man schon herausfordernd auch nehmen. Mhm. Für mich persönlich hat sich da ein zweites Feld aufgetan, was ich genauso wichtig finde als der Kampf jetzt für die Nachhaltigkeit und für die Umwelt. Und das ist der Einsatz für die Beteiligung, also die Beteiligung der Bürger an der Gesellschaft und die Weiterentwicklung der demokratischen Prozesse. Und ich finde, das wäre jetzt auch noch eine Ergänzung zu der Antwort, wie kann man die Menschen oder wie kann man die Menschen dazu bringen, sich für etwas einzusetzen, eben nicht nur über den Intellekt, sondern auch über das Herz und den Bauch, und zwar indem man die Leute an den Prozessen beteiligt und dann auch sichtbar macht, dass man etwas bewirkt. Also ich glaube nicht, dass man mit Tausenden von Initiativen, die dann irgendwo im Sande verlaufen, etwas bewirkt, sondern da bewirkt man genau das, dass die Leute, die sich beteiligen wollen, dann irgendwann sagen, nee, das hat eh keinen Wert, ich mache jetzt in meiner Familie oder was weiß ich, ich stelle mein eigenes Leben um. Nee, es geht darum, die Demokratie weiterzuentwickeln und die Bürgerbeteiligung zu etablieren in der repräsentativen Demokratie. Jetzt komme ich zu meiner Frage. In Vorarlberg ist es ja schon viel weiter, das finde ich auch ganz super. Wir in Süddeutschland versuchen das jetzt gerade in einer kleinen Stadt und da hat man so einen Step-Prozess gemacht. Die Leute durften ganz viel kreativ sein und so weiter. Das kam dann vor den Expertenrat und zum Gemeinderat. Da wurde sozusagen 90% wieder abgemäht davon. Und an diesem Stadium sind wir jetzt. Jetzt kommen wir dazu, uns zu überlegen, okay, was muss eigentlich da vorher noch passieren, dass das möglich ist? Und meine Frage an Sie wäre jetzt, würden Sie sagen, dieser Prozess ist gescheitert erstmal und würden Sie dann neu anfangen? Oder würden Sie versuchen, das, was man jetzt schon gestaltet hat, da weiterzuentwickeln und die Leute, also diese Politiker sozusagen, zu begeistern? Also würden Sie das eher neu machen oder würden Sie das weiterentwickeln?
Also den ersten Teil kann ich nur unterschreiben. Also ich glaube, wir haben jetzt ein großes Zeitfenster, uns Gedanken zu machen, wie wir unsere Demokratie weiterentwickeln. Das ist wirklich auf allen möglichen Ebenen ist das Thema. Wir haben im Umweltbundesamt ein paar Projekte laufen zur deliberativen Demokratie. Wir machen relativ viel bei der Weiterentwicklung von Gesetzen jetzt in Deutschland zur Beteiligung, weil wir glauben, dass da ein wichtiger Hebel ist. Kann ich nur unterstreichen, finde ich extrem wichtig. Zur Frage von Ihrem Prozess, also ich habe zu wenig gehört, um wirklich jetzt ein fundiertes Urteil zu haben. Die Erfahrung zeigt, also man muss zunächst mal sich anschauen, wie ist dieser Beteiligungsprozess gelaufen, weil manchmal wird ganz bewusst ein Scheinbeteiligungsprozess aufgezogen, dann hat man die pseudomäßig beteiligt. Wenn das bei Ihnen der Fall sein sollte, muss man das klar kommunizieren und sagen, wir arbeiten nur weiter, wenn in der nächsten Runde die Rahmenbedingungen klar sind und auch klar ist, was mit unseren Ergebnissen passiert. Also sozusagen denen das nicht durchgehen lassen. Die Ebene auf der zweiten, die Antwort auf der zweiten Ebene ist, also es gibt ganz wenig Prozesse, wo überhaupt nichts rausgekommen ist. Und ich würde mir schon relativ gut anschauen, was haben wir denn erreicht? Wo sehen wir bei der Konstellation, wie es jetzt ist, noch Anknüpfungsmöglichkeiten, was weiterzumachen und sich dann zusammenzusetzen und sich zu überlegen, wie ist denn die Konstellation? Und dann von der wirklich soliden Analyse, was können wir machen, was wollen wir auch? Sind wir so deprimiert, dass wir nicht, nehmen uns jetzt mal Auszeit, machen einen netten Ausflug oder sonst irgendwas, um wieder ein bisschen Motivation zu tanken und dann sich zu überlegen, so, wie bauen wir es neu aus? Aber ich denke, wenn Sie das von einem Schritt rückwärts betrachten, was Sie machen, haben Sie bestimmt mehr erreicht, als Sie meinen. Das ist nämlich meistens so. So, und dann würde ich noch gern einen Punkt, der so am Rande angeklungen ist, angehen, not in my backyard. Also ich glaube, wenn man den Energiebereich anschaut, wird die Debatte nur zu einem Schuh, wenn man die Effizienzdebatte mitführt. Weil ich finde, viel von den Debatten entstehen dadurch, dass wir ganz, ganz starr nur auf die Erneuerbaren blicken, nicht auf die Effizienz blicken, nicht auf den Wärmemarkt blicken, nicht auf den Verkehrsbereich blicken. Wir schauen uns das Gesamtsystem nicht an. Und wenn man das Gesamtsystem anguckt, wird man viele Lösungen haben, die dazu führen, dass man im Hinterhofen überhaupt nichts bauen muss. Und dann, wenn man es selber macht, dann auch ganz anders dazu steht. Also es gibt ja so diese Bürgerwindanlagen, da ist es plötzlich nicht so laut und der Schattenwurf ist auch nicht so schlimm. Das ist das eine. Und das zweite ist, es gibt eine große Debatte, die wir auch relativ stark führen, wie ist es mit dem Nachteilsausgleich? Ich meine, die einen haben die Trasse dastehen und die anderen haben den Vorteil. Kann man die nicht alimentieren, die den Nachteil haben? Im Sinne des Verursacherprinzips. Also ich finde, die Debatten muss man auch mal führen. Weil wenn man sich die Belastungen anschaut, sind es immer spezifische Gruppen, die belastet sind und spezifische Gruppen, die werden mit nichts belastet.
Das ist ein ganz interessanter Aspekt. Sofort, Sie haben sich auch intensiv mit dem Thema der Verlierer beschäftigt. Also es gibt ja tatsächlich bei Prozessen Leute, die dann durch diese Entwicklung einen Nachteil haben. Das ist so, aber wie geht man dann mit denen um und ab wann sieht man die? Die sollte man doch frühzeitig, glaube ich, im Prozess wahrnehmen und mit denen dann auch arbeiten.
Gut, also ich möchte zuerst eine spezifische Antwort geben und dann eine allgemeine. Also ich glaube, wenn man einen Veränderungsprozess aufsetzt, eine Vision hat und die 80%-Lösung macht, muss man sich relativ viel Gedanken darüber machen, wer sind die Verlierer und wie ist deren Position? Also ist es wirklich ein großer Einfluss auf die? Also wirklich ein essentieller Einfluss oder halt ein marginaler? Wie sind die organisiert? Wie kann ich einen Teil der Probleme abfedern, wenn ich eine intelligente Lösung entwickle? Und bei manchen Sachen, wenn ich einfach keine fossilen Energieträger mehr haben möchte, ist der Verlierer die fossile Industrie. So, dann kann ich mir noch überlegen, wie baue ich das um, wie kann ich Arbeitsplätze sichern, wie qualifiziere ich die Leute um, kann einen Übergang organisieren, aber letztendlich ist es ganz klar, wer der Verlierer ist. Also da finde ich, muss man relativ bewusst umgehen und dann auch das aktiv sehen. So, das ist die spezifische Antwort. Die allgemeine Antwort ist, da wir jetzt aus der Nische rauskommen mit unseren Ideen, können wir uns nicht rein Richtung ökologische Säule mehr ausstellen. Also wir haben jetzt angefangen zu entwickeln, was ist das Zielsystem für 2050 Deutschland? Und wir haben eine Trias, das ist ressourcenleicht, emissionsneutral, da ist Klima nur ein Punkt dabei und gerecht. Und wenn Sie gerade bei den jungen Leuten, die ganz viel Energie in solche Prozesse reinbringen können, sehen Sie, dass das Gerechtigkeitsthema unglaublich hohen Stellenwert hat. Also das ist ein Thema, was immer stärker kommt und dieses Gerechtigkeitsthema ist auch ein Thema, was politisch sehr schön gespielt wird. Beispiel in Deutschland, Debatte um die Strompreise. Parteien, die sich noch nie so um den kleinen Mann, die kleine Frau gekümmert haben, weinen jetzt mit denen. Nicht, dass es eine Lösung geben soll. Nein, nein, wir wollen keine Energiewende. Aber dann sieht man, dass man sozusagen mit der sozialpolitischen Ebene dann auch Politik macht. Und wenn wir Erfolg haben wollen, müssten wir eine Antwort auch auf sozialpolitischer Ebene geben. Wir haben eine große Transformation von uns, nicht eine kleine Mikroveränderung, die man wirtschaftlich nicht merkt, sozial nicht merkt. Und das heißt, wenn wir wirklich Nachhaltigkeit sagen, müssen wir Nachhaltigkeit auch im ökologischen, ökonomischen und sozialen Sinn verstehen. Und das sind ganz große neue Herausforderungen, die auf uns zukommen, und denen sind wir momentan meiner Einschätzung nach noch nicht gewachsen. Und da müssen wir, glaube ich, noch nachlegen. Da braucht man noch viel Gehirnschmalz und viel Herz und Bauch, um uns zu überlegen, wie wir das irgendwie so hinbekommen, dass wir die hinten vorgestellten Probleme in Schleswig-Holstein, die überall anders auch auftreten werden, dann müssen wir es irgendwie in den Griff kriegen. Das ist, glaube ich, die große neue Herausforderung für die Nachhaltigkeitsbewegung.
Wir kommen langsam in den Sinkflug. Ich habe da noch eine Frage.
Ja, ich habe noch eine Frage zu Ihrem Optimismus im Hinblick auf das große ganze Bild. Ich bin Stadelmann Thomas, mein Name. Ich bin Gemeindepolitiker in einer kleinen oder mittleren Gemeinde in Vorarlberg, was zu meiner pessimistischen Grundtönung beiträgt auch. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ja genau dieses große Bild, das über Generationen hinausgeht, ja oft an der nächsten Wahl scheitert, oder? Und Winston Churchill hat ja mal gesagt, dass ein Politiker an die nächste Wahl denkt, ein Staatsmann an die nächste Generation. Und diese Staatsmänner, die mache ich immer weniger aus. Und wie können solche Veränderungsprozesse den nächsten Sektkübel bei der nächsten Wahl überdauern? Das wäre meine Frage.
Also die Frage ist, die stelle ich mir ganz oft, weil wir machen ja relativ viel Politikberatung, wir machen auch viel Unternehmen und mit Gesellschaft. Und mir ist nicht so richtig klar, wenn wir eine große Transformation haben werden, welchen Anteil Politik wirklich haben wird in diesem Feld. Sie lachen da alle. Also wenn man sich anschaut, was sich jetzt so an gesellschaftlichen Bewegungen zeigt, wo wirklich sich viel tut, das ist viel im gesellschaftlichen Bereich, das ist viel in innovativen Unternehmen, das ist viel auch, also es gibt zunehmend auch Leute, eher gerade im kommunalen Bereich, die aufgrund von völlig neuen Konstellationen, wird bei Ihnen ähnlich sein wie bei uns, wahnsinnig knappe Finanzen. Bundesrat und Bundestag verständigt sich zu Lasten der Kommunen, bei Ihnen wahrscheinlich ähnlich, wo dann man plötzlich anfängt, quer über die Ressorts zu denken, ganz neue Lösungen zu überlegen, weil einfach das, was man immer gehabt hat, nicht gegangen ist. Und ich glaube, da wächst nicht nur eine neue Generation in der gesellschaftlichen Bewegung heran, sondern auch in der Politik. Und sie haben immer mehr um das Politik, und das ist immer wieder beim Thema Beteiligung, so ein Umfeld von Interessierten, die in allen möglichen Prozessen rumrühren, die Politik beeinflussen. Und das ist, glaube ich, relativ wichtig, von Politik aus diese Gruppen auch aufzugreifen, also sozusagen den Andockpunkt für Beteiligung zu machen. Und da finde ich, ist der kommunale Bereich, wir machen viel in dem Bereich, ist ein guter Anknüpfungspunkt. Also kommunale Bereich und dann wieder die internationale Vernetzung. Das, was parallel Rio 20, was wirklich innovativ lief, waren die großen Städte. Also die Nationalstaaten waren nicht so richtig viel, aber wenn du Städten lieferst. Also insofern glaube ich, gibt es da Ansatzpunkte, aber das ist natürlich zähes Bohren dicker Bretter. Und vielleicht zum großen Bild und Optimismus komme ich wieder zu der Energiewende zurück. Ich meine, es hätte niemand gedacht, dass wir so weit kommen. Das finde ich einfach absolut ermutigend. Ich glaube, da sind, glaube ich, alle, die hier sitzen, betroffen. Wir sind relativ frustrationstolerant, weil sonst säßen sie nicht hier, glaube ich. Wir haben, glaube ich, alle relativ viel Energie, sonst würden sie auch nicht hier sitzen. Und ich glaube, wir haben guten Grund, auch optimistisch zu sein. Wir haben viel geschafft, wir werden noch viel schaffen. Bei manchen Seiten werden wir an die Wand rennen, mehrfach. Vielleicht findet man dann mal die Tür. Aber ja, und ich finde, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, man macht es auch, weil es Spaß macht. Und weil man irgendwann sieht, dass was rausgekommen ist.
Danke.